Moin zusammen und willkommen zu Folge 4 des Road to D&D Podcast. Mein Name ist Lars und eigentlich will ich mir diese Woche das Intro sparen, denn es geht jetzt wieder um den Rest des Charakterbogens, den wir letzte Woche schon angefangen haben mit euch zu besprechen. Hier nochmal der Hinweis, wir haben euch auf unserem Instagram-Channel R2DND für Road to D&D einen Charakterbogen mal gepostet, damit ihr den vor Augen habt, inklusive eines Links, wo ihr euch auch die PDF-Version runterladen könnt. Kann ich euch nur sehr empfehlen, das wird euch sicherlich helfen, unseren Ausführungen so ein bisschen besser zu folgen. Und entsprechend dann auch direkt in die Folge. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu Folge 4 des Road to D&D Podcast. Zum ersten Mal in einer Besetzung mit drei Personen. Zum einen, weil wir heute auch den zweiten Teil des Charakterbogens besprechen wollen, begrüße ich Jan recht herzlich wieder im Podcast. Und dann hat er es auch endlich wieder geschafft, nach Urlaub und keine Ahnung, was für Ausreden er noch gefunden hat. Christian ist auch mal wieder dabei. Grüß euch, Jungs.
Hallo, hallo. Und mit neuem Mikro, wohlgemerkt.
Hallo, hallo.
Genau, also die Audioqualität dieses Podcasts geht jetzt komplett durch die Decke, glaube ich, mittlerweile.
Absolut. Und man kann jetzt auch ganz leise sprechen, wenn man möchte.
Das ist auch immer noch wahnsinnig awkward, aber da können wir irgendwann nochmal eine Road to D&D ASMR-Folge mit aufnehmen. Finde ich eigentlich auch relativ witzig, muss ich sagen.
Also nur deswegen habe ich das Mikro auch gekauft, muss man sagen.
Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen, warum auch sonst. Hm. Cool. Bevor wir auch starten in den Podcast, ein, zwei Sachen, über die ich noch gern quatschen wollte. Nämlich tatsächlich ist es jetzt schon passiert und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie erstmal überhaupt passiert, aber dann auch jetzt irgendwie schon direkt nach den ersten zwei, drei Folgen. Ich bin jetzt schon von mehreren Hörern angeschrieben worden, die irgendwie tatsächlich Bock bekommen haben, das mal auszuprobieren und ob ich nicht irgendwie eine Anfängergruppe oder sowas hätte, wo man dann einfach mal so reingucken kann. Das Problem ist, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden aussieht, hab nicht einfach mal so eine Anfängergruppe, wo man so easy reinspringen kann. Und da wollte ich noch mal so zwei Halbsätze zu verlieren. Erstmal mega nice, dass das hier irgendwie den Zweck erfüllt und Leute zum D&D-Spiel motiviert. Zum anderen, es ist nicht unbedingt so mega trivial, Leute oder Spieler in ein bestehendes Abenteuer zu integrieren, einfach nur mal so zum Reingucken. Weil meiner Erfahrung nach ist es doch sehr viel einfacher für alle Beteiligten, eine Anfängergruppe tatsächlich zu haben, mit vielleicht so ein bis zwei Personen, die ein bisschen erfahrener sind, die dann die ganzen Regeln auch gegebenenfalls ein bisschen besser erklären können. Aber man tatsächlich dann so in so einer kleinen Gruppe peu à peu die Regeln lernt.
Also direkt zu dem Thema, ich suche es gerade im Discord, aber anscheinend bin ich gekickt worden, weil ich da nicht aktiv war. Es gibt was, das schimpft sich Kellerbier-Taverne, heißt das, glaube ich. Und das sind deutsche D&D-Spieler, die genau für Anfänger One-Shots, wir haben es letzte Woche kurz angesprochen, anbieten, wo man einfach mal reinschnuppern kann. Das hatte ich mir irgendwann mal gespeichert aus Interesse, aber habe mich da nie aktiv beteiligt. Kann sein, dass ich da rausgeflogen bin, weil ich es jetzt gerade nicht mehr finde. Ist mit Einladung, weiß ich nicht genau, ob man da, wie man da reinkommt. Aber so Dinge gibt's, können wir vielleicht nochmal raussuchen.
Und was ich tatsächlich jetzt auch schon öfters gesehen habe, ist eBay-Kleinanzeigen. Also tatsächlich, wenn man irgendwie, haben wir ja auch schon mal angesprochen, nach gebrauchten Büchern oder so sucht, taucht auch sehr oft auf Suche Spieler / Suche Spielleiter. Vielleicht auch eine Option.
Ja, super cool. Also da bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen privilegiert, weil irgendwie in Hamburg gibt es tatsächlich so ganz viele Kneipen. Also das vielleicht auch noch in Großstädten, also ich weiß jetzt nur von Hamburg, gibt es tatsächlich irgendwie, wenn gerade nicht globale Pandemie ist, irgendwelche Brettspielkneipen und Brettspielbars und sowas, die sowas tatsächlich auch organisieren. Also für Leute, die in Hamburg wohnen, das Würfel und Zucker ist beispielsweise so ein Café, ich glaube, das versteht sich als Café, wo unglaublich viele Brettspiele erstmal zur Verfügung stehen, die man einfach auch für einen entspannten Spielenachmittag oder sowas dann verwenden kann. Aber die tatsächlich dann auch so Pen-and-Paper-Runden organisieren. Also nicht nur zu D&D, also da hatten wir auch letzte Woche kurz das Thema, es gibt noch ganz viele andere Formate, aber auch zu D&D, wo dann tatsächlich irgendwie nach verschiedenen Skillsets dann auch die Gruppen zusammengestellt werden und so weiter und so fort. Also guckt euch da ein bisschen um, googelt da ein bisschen, was da bei euch in der Region ist. Gegebenenfalls schreibt uns auf Instagram an, vielleicht können wir da irgendwie helfen, wenn wir persönliche Meinungen haben oder irgendwie so besagte Discord-Links oder Reddit-Threads, leite ich dann alles gerne immer an Jan weiter, wo man vielleicht ein bisschen Inspiration bekommt. Aber ansonsten ist natürlich das Allerbeste, in seinem eigenen Umfeld vielleicht ein paar Leute zu finden, ein paar Leute zu motivieren, natürlich auch immer gerne diesen Podcast dazu zu bewerben, damit die Leute Bock bekommen. Und dann einfach ein paar Leute zusammenzubringen und dann einfach mal zu starten. Und habt keine Angst vor dem Spielleiter-Dasein. Das kriegt man auch alles auf die Kette.
Ja, ich denke mal, das Stichwort da ist LFG, Looking for Group. Vielleicht kennt der ein oder andere das aus WoW oder anderen MMOs. Also man findet das in diversen Foren, auch deutschsprachigen für Deutschland. Wenn man Spieler sucht oder Mitspieler sucht oder eben eine Gruppe, die noch Spieler braucht.
Zur Not machen wir ein Road to D&D, Tag der offenen Tür, wo wir einfach 10 Stunden lang Neulinge bei D&D reinholen in Roll20 und Co.
Das wäre eigentlich ganz geil. Aber das habe ich tatsächlich schon mal schon gesehen. Also im englischsprachigen Kontext gibt es das tatsächlich. Auch bei Roll20, es kam hier auch schon ab und zu mal vor im Podcast, ist quasi so eine digitale Plattform, wo man D&D digital spielen kann, ist dann so mit so einem Voice-Chat dazu und so einer digitalen Karte, auf der man dann halt irgendwie seine Icons ziehen kann, bla bla bla. Erklären wir euch nochmal irgendwann an anderer Stelle konkreter. Jedenfalls, da gibt es dann tatsächlich Runden, die aufgemacht werden von erfahrenen Spielern oder Spielleitern, die tatsächlich so wie so Erklärstunden anbieten und das dann halt direkt hands-on in Roll20 halt umsetzen. Halt, wie gesagt, alles englischsprachig. Ich habe mich tatsächlich irgendwie mal beim Browsen so ein bisschen in so eine Gruppe reingewählt. Meines Erachtens war das jetzt auch nicht so besonders durchstrukturiert, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht einfach mal so einen Eindruck zu bekommen und vielleicht ein paar Impulse mitzunehmen, eine ganz coole Sache.
Muss man nur aufpassen, manche Spielleiter nehmen dafür Geld.
Ach was,
hab echt? Ich gesehen. Also, ja, tatsächlich irgendwie so $5 pro Session, was ich ein bisschen frech finde. Aber hey.
Warum bezahlt ihr mir nichts eigentlich?
Das liegt an der Qualität des Spielleiters okay. Immer.
Okay, deswegen muss ich euch bezahlen.
Verstanden. Genau.
Okay, cool. Das dazu. Habt ihr noch irgendwelche anderen Themen, die wir kurz bequatschen wollen, bevor wir in den Charakterbogen starten?
Wetter?
Nein. Stille, okay. Dementsprechend, nochmal den Hinweis darauf, wie gesagt, wenn ihr einfach uns jetzt hier zuhört, dann ist das zwar wahrscheinlich, dann ist das total nett von euch, aber für euch wahrscheinlich relativ wenig hilfreich. Deswegen nochmal der Verweis auf unseren Instagram-Channel r2dnd, da haben wir euch diese Charakterbögen nämlich gepostet, auch einen Link dazu, wo ihr dann die PDFs findet und gegebenenfalls runterladen könnt. Dann könnt ihr nämlich unseren Ausführungen hier auf jeden Fall ein bisschen besser folgen, weil wir hier so, dieser Charakterbogen ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, durch die wir hier jetzt durchgehen werden, und dann habt ihr die auch vor Augen, wie das auf dem Charakterbogen selbst strukturiert ist. Und wenn es dann hoffentlich dazu kommt, dass ihr selbst mal so einen Charakterbogen ausfüllen wollt, dann wisst ihr an den verschiedenen Stellen, um was es geht. Gut, nochmal kurzer Recap zu der letzten Folge. Jan, was haben wir denn besprochen?
Ja, letzte Woche haben wir eigentlich alles besprochen, was mit Würfeln und Werten zu tun hat. Also alles, was ihr rechnen müsst, wo ihr vorher Entscheidungen treffen müsst, wie sind meine Werte verteilt und wie ziehen die sich durch, also die Attributswerte, wie ziehen die sich durch den gesamten Charakter und wie ihr später spielt, wo ihr gut und wo ihr schlecht seid, durch quasi. Und heute geht es so ein bisschen um die andere Seite, eher diese Roleplay-Seite, wer bin ich da eigentlich und ist das jetzt ein Zwerg, der draufhaut, oder ist das der Zwerg Drugar, der seinen Bruder sucht, seine Oma verloren hat und gerne Katzen mag.
Hast du den Namen denn jetzt ausgedacht?
Ja, das kommt so.
Jetzt wird Drugar, der seinen Bruder Drugar sucht.
It is I, Carlos the Dwarf.
Gibt es übrigens auch so wunderbare Hilfsmittel für Leute, die da genauso unkreativ sind wie ich. Fantasy Name Generator und all sowas. Oder Klassiker auch Ikea-Möbel und einfach ein bisschen was verändern.
Ja, okay. Finde ich auch gut.
Den Ausweg, bevor ihr den Ausweg wählt, bitte macht euch 2 Minuten Gedanken. Sortiert einfach ein paar Konsonanten an Vokale, da kommt schon irgendwas Sinnvolles bei raus.
Also euch zwei muss ich da, glaube ich, mal auch direkt, ihr könnt euch mal in die eigene Nase packen. Ein
was?
Tiefling, der
was?
Das Schicksal liebt, der Schick heißt, und ein kleiner Hafling, der Teensy heißt.
Ey, liest dir mal die Traits. Lies dir mal die Trades durch bei Tiefling.
Okay, also für die ersten Charaktere, die ihr stellen werdet, gelten nicht. So ein bisschen Fantasie kann man da auf jeden Fall doch mal einfließen lassen.
Ansonsten gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, irgendwie in D&D in der Welt nochmal zum Amt zu gehen und den Namen dann nachträglich ändern zu lassen, ganz offiziell. Also.
Es kommt einfach raus, das ist der Name, den ich euch gegeben habe, Peter, aber eigentlich bin ich Lockzor, der Zerstörer, ganz klarer Fall.
So. Also was entwickelt sich ja auch während des Spiels. Genau. Starten wir aber einfach mal rein, nämlich tatsächlich haben wir gerade schon über ein paar Aspekte angeschnitten, die direkt in dem ersten Bereich jetzt hier relevant werden. Und zwar mit dem etwas hervorgehobenen Block rund um Persönlichkeitsmerkmale, Ideale, Bindungen und Makel. Jan, hau mal raus, worum geht es hier?
Das ist eigentlich das Rückgrat, sage ich mal, für euer Roleplay, was auch dem DM vielleicht bekannt sein sollte, damit man da ein bisschen zusammenarbeiten kann. Persönlichkeitsmerkmale ist eine kleine Hilfestellung für euch. Bin ich freundlich? Bin ich hilfsbereit? Bin ich eigennützig und misstrauisch? Keine Ahnung. Da kommen solche allgemeinen Charaktereigenschaften, sage ich mal, hin. Ideale geht dann schon ein bisschen tiefer in die Art und Weise, wie ihr den Charakter wirklich spielen wollt. Also sage ich mal so euer Kodex oder irgendwie sowas vielleicht ein bisschen. Was sind die Dinge, die euch wirklich antreiben? Was sind die Dinge, die euch wichtig sind, wo ihr vielleicht auch einschreitet, um Dinge innerhalb dieser Welt, sag ich mal, Sachen, die ihr nicht einfach so stehen lassen könnt, weil das ein Ideal ist, was eurem Charakter super wichtig ist. Das heißt, ihr unterbrecht euer aktuelles Vorhaben, um einzuschreiten, wenn XY passiert. Ein Tempel wird entweiht, ein Kind wird auf die Straße gesetzt, keine Ahnung, irgendwer zerstört die Natur, solche Dinge. Das geht natürlich immer so ein bisschen eventuell mit der Klasse einher. Ähnlich in die Richtung gehen sind dann Bindungen, obwohl das noch ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene ist. Meist sind das irgendwelche Familienmitglieder, Mentoren oder Ähnliches. Und das sind meiner Meinung nach Dinge, wo der Dungeon Master gut eingreifen kann, um die Leute aus so einem Stillstand rauszuholen. Weil es passiert immer mal wieder, man hat irgendwo nicht gut gewürfelt oder irgendwas komplett missinterpretiert oder übersehen. Die Gruppe ist an einen Stillstand geraten. Und der DM muss die ganze Sache irgendwie wieder ein bisschen auf Spur bringen, ohne einfach zu sagen, hey, ihr hättet da vorne links gehen sollen. Und kann so, das nennt man im Englischen dann häufig einen Hook, also quasi den Angelhaken mit dem Köder dran, wo man die Gruppe anlockt, um sie in die Richtung zu ziehen, wo sie hin soll, ohne dass sie es wirklich selber merkt. Und da kann man meist ganz gut diese Bindung benutzen, um eben Leute von ihrem jetzigen Vorhaben abzubringen und in die Richtung zu ziehen, wo es mit der Story weitergeht, ohne es offensichtlich zu machen.
Oder auch vielleicht, um einfach einen bestimmten Spieler, der jetzt gerade an einem Punkt irgendwie nicht so involviert in das Geschehen ist, so ein bisschen weiter reinzuziehen. Wenn jetzt, wie du eben gesagt hast, dann der Mentor auf einmal auftaucht oder der Mentor gerettet werden muss, finde ich, ist es immer ganz nett, um auch so diese persönliche Ebene noch mal ein bisschen reinzubringen.
Wobei wir natürlich auch irgendwie wissen, oder gerade als Spielleiter man die Situation kennt, dass man den Spielern einen der eigenen Meinung nach sehr, sehr deutlichen Hook gibt, den sie nicht verstehen. Das ist dann einer der frustrierendsten Momente des Spielleiters, wenn man wirklich dann sich am besten noch super viel Aufwand dafür gemacht hat, irgendwie irgendwie die Bindung eines bestimmten Charakters in die Story mit einfließen zu lassen, weil das also vielleicht gerade noch mal zwei Halbsätze dazu, wenn man halt gerade die vorgefertigten Abenteuer nimmt, die von Wizards of the Coast schon existieren, dann sind natürlich sowas wie Bindungen oder irgendwie potenzielle Bindungen von Spielern nicht darin reflektiert und man muss dann mit eigenem Vorstellungsvermögen die damit einbinden. Und das kann natürlich dann entsprechend viel Arbeit bedeuten und wenn dann die Spieler diese Hooks nicht verstehen, absolute Katastrophe.
Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen, die stehen tatsächlich da drin, diese Bindungen. Nur die meisten Leute lesen die sich nicht durch und vor allen Dingen, da sie das Abenteuer nicht kennen, sind sie ihnen völlig egal. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Wir haben die vorgefertigten Charakterbögen benutzt in dem Lost Mines of Fandelver Abenteuer und dann haben wir mit irgendeinem NPC geredet und danach meinte ich dann so, hey, das ist übrigens deine Tante. Oh, gut zu wissen. Also der Halbling hat in dem Dorf Verbünde oder Verwandte. Hätte jetzt das Gespräch vielleicht anders gestaltet, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt hätte, aber wenn man es sich nicht selber ausgewählt hat, überhaupt eine Tante zu haben und gar nicht auf der Dings, auf der Schiene ist, so zu spielen, sondern sagt, ich bin hier der coole Schurke, der alle ausraubt und auf einmal stehst du deiner Tante gegenüber, vielleicht auch ein bisschen überraschend und hat bei uns gar nicht funktioniert, weil wir auch noch gar nicht richtig Bescheid wussten.
Kenne ich genau diese Situation, hatte ich tatsächlich jetzt auch mit der, auch bei diesem Abenteuer Lost Mines of Phandelver, beziehungsweise, wie heißt es auf Deutsch? Verlorene Mine von Phandelin oder so?
Steht irgendwo.
Ja, doch, Phandelin, ja.
Wie auch immer, aber was meinst du mit, die stehen da drin, also bei anderen Abenteuern, weil gerade, also bei den, bei Lost Mines of Phandelver, also verlorene Minen von Phandelin oder sowas, gerade als Anfänger ein sehr dankbares Abenteuer, um da reinzustarten, und da ist halt das Abenteuer steht da komplett drin, inklusive Charaktere, die dann Spieler einfach spielen können, ohne irgendwie durch den Prozess der Charaktererstellung durchzumüssen. Und da sind natürlich dann irgendwie hier schon alle Sachen ausgefüllt, also auch die Bindungen und so weiter und so fort. Und diese Background-Story und diese Eigenschaften des Charakters sind natürlich sehr darauf abgestimmt, was in diesem Abenteuer passiert. Aber im Normalfall ist es ja so, dass die Personen, also die Spieler vor diesem Charakterbogen sitzen, sich das dann hier ausfüllen, nach den eigenen Vorstellungen der Vision, was sie für einen Charakter spielen möchten. Und dass das unbedingt eine Verbindung zu dem Abenteuer hat, ist ja komplett in der Verantwortung des Spielleiters. Oder übersehe ich da seit Jahren oder seit ja mittlerweile Jahren was bei den Abenteuern?
Dann habe ich dich eben falsch verstanden. Ich dachte, du hättest speziell die vorgefertigten Charaktere angesprochen und gesagt, dass da keine Bindungen drin wären. Also wenn du natürlich einfach irgendein Abenteuer aus dem Schrank ziehst, ist es natürlich schwierig. Das ist dann auch wieder so eine Sache, die meiner Meinung nach in Session Zero passieren sollte. Was sind meine Erwartungen an das Abenteuer? Dass man mal so einen ganz groben Überblick bekommt, weil die Welt von D&D ist breit gefächert. Du spielst sowohl im Dschungel als auch in einem Transsilvanien-Äquivalent oder in der Großstadt. Wir haben es ja auch schon in unserer eigenen Gruppe gemerkt, vielleicht, je nachdem, wie die Erwartungshaltung am Anfang ist, kommst du an und sagst, ich bin hier in der Großstadt aufgewachsen, ich kenne mich überall aus, und dann, jetzt geht's in die Wildnis. Da bist du halt auch schnell mal auf die Nase gefallen. Darum sollte man da ein bisschen drüber sprechen, um es sowohl für den Spieler als auch für den Spielleiter ein bisschen auf eine Spur zu bringen. Und woran man auch immer denken sollte, ihr seid am Anfang in den meisten Fällen Level 1, das heißt, ihr seid gerade euren Kinderschuhen entstiegen, also macht eure Hintergrundgeschichte nicht zu komplex, bringt nicht zu viel Dinge rein, die ihr schon erlebt habt und was ihr alles für Erzfeinde geschaffen habt, wenn euch ein Goblin mit dem Knüppel umhauen kann.
Also das vielleicht auch generell, aber da kommen wir gleich bei der Hintergrundgeschichte auch nochmal, was die Level mit den Charakterentwicklungen so zu tun haben. Aber nochmal, das hatten wir bei der letzten Folge, glaube ich, auch schon ganz kurz, aber das kann ich nicht genug betonen. Nämlich zum einen hat die Auswahl des Abenteuers natürlich was mit der Umgebung zu tun, wo sich die Abenteuergruppe dann bewegt. Also du hast ja gerade angesprochen mit den, keine Ahnung, es gibt eher urbane Abenteuer, eher Abenteuer, die irgendwie in Gebirgen stattfinden, wie auch immer, blablabla. Aber vor allen Dingen haben diese Abenteuer auch unterschiedliche Schwerpunkte, was die Spielweise angeht. Und hier ist der Spielleiter dann wieder in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, dass er in Session Zero vielleicht noch nicht das komplette Abenteuer auswendig können muss, aber er muss eine konkrete Vorstellung davon haben, was für eine Art Spielstil dieses Abenteuer fordert und was für eine Eigenschaften dieses Abenteuer hat. Konkretes Beispiel, es gibt Abenteuer, dazu zählt zum Beispiel Drachenraub, heißt eines der vorgefertigten Abenteuer. Das findet in einer der größten Städte in dem D&D-Universum statt und bewegt sich auch fast ausschließlich darin. Also es geht dementsprechend viel um irgendwelche städtischen Intrigen, viel um irgendwie so Detektivarbeit, die man in dieser Stadt irgendwie vollführen muss, und weniger um regelmäßige epische Kämpfe gegen Drachen. Und da geht es dann halt so ein bisschen darum, zum einen zu checken, was bietet das Abenteuer für Stilistiken, worauf haben die Spieler Bock und wie kann man das gut in der Mitte matchen.
Vielleicht muss man da aber auch einfach dazu sagen, das sind ja Sachen, die man sich dann vorher anguckt und danach auch erst dann entscheiden kann, welches Abenteuer man spielt. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie das Abenteuer kaufen und dann merken, oh, das passt überhaupt nicht, dann muss ich das komplett irgendwie umschreiben oder so, sondern man kann danach ja das Abenteuer aussuchen. Aber genauso ist es dann natürlich okay, wenn du gerade eben diese vorgefertigten Charaktere angesprochen hast. Ob du dann wirklich diesen Charakter spielen willst, ist dann immer so ein bisschen fraglich, ne? Also ich bin zumindest Fan davon, wenn du selbst einen Charakter erstellst und dann auch so ein bisschen involviert bist in diesen Entstehungsprozess von dem ganzen Charakter plus Hintergrundinfo.
Ja, und da muss man sich auch als Gruppe absprechen, denn ohne das jetzt wertend zu meinen, es gibt Leute, die wollen eher so ein Dark Fantasy spielen, andere wollen das super realistisch halten. Und wieder andere wollen irgendwelche 40 Kilo schweren Manga-Mädchen mit 2 Meter langen Schwertern spielen. Also ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland so verbreitet.
Außer dir möchte das niemand.
Bei uns ist es, glaube ich, nicht so verbreitet, aber gerade, was man auf Reddit so sieht aus den USA, auch was die Leute für Kunstwerke anfertigen für ihre Charaktere oder anfertigen lassen, das hat für mich oft wenig mit D&D zu tun und sieht eher nach Inuyasha aus, wer es vielleicht noch kennt. Wenn das zusammenprallt und der eine spielt den graubärtigen Zwerg, der total der harte Kerl ist, und dann kommt Kawaii um die Ecke. Und das ist, also, wie gesagt, bei mir ist es noch nicht vorgekommen, jedem, was er da gerne spielen mag, aber da sollte man sich auch absprechen, weil das passt halt auch manchmal dann gar nicht zusammen, je nach Abenteuer, Gruppe, Spielleiter an, Mitspieler.
So, jetzt haben wir uns wunderbar verquatscht irgendwie und sind ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen. Und zwar waren wir ja gerade erstmal bei Bindungen. Der letzte Punkt in diesem Bucket da oben ist das Thema Makel. Und Makel ist natürlich relativ selbsterklärend, was es irgendwie sein soll. Denn ihr sollt keine allmächtigen, fehlerlosen Helden erstellen innerhalb des D&D-Universums, sondern es macht auch das Spielen schlicht und einfach sympathischer und angenehmer für alle Beteiligten, wenn euer Charakter besondere Makel hat, die halt irgendwie sich auf das Spielen auch tatsächlich auswirken. Was sind so Makel? Hat jemand von euch mal irgendwie einen besonders witzigen Makel miterlebt oder irgendeinen besonders guten?
Kein Kommentar, nein. Ist manchmal witzig, manchmal nicht so witzig, keine Ahnung. Ist auch immer Auslegungssache. Ist ein Makel was du in jedem Gespräch immer wieder aufbringen musst, oder ist das was sich durchs Spielen zeigen sollte, wo die anderen am Ende denken, boah, der ist aber geldgierig, der will aber auf keinen Fall teilen, oder warum ist der so obsessiv drauf bedacht, irgendwelche Toten auszugraben? Muss man auch irgendwo ein Mittelmaß finden, sag ich mal, damit es spaßig bleibt.
Ich habe es tatsächlich einmal gelesen, dass jemand einen Feuermagier gespielt hat, der Angst vor Feuer hat. Was bestimmt ganz witzig ist. Aber das ist stark, ob das eigentlich dann irgendwie manchmal im Spiel dann nicht sogar ein bisschen hinderlich ist, ist halt die Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da absolut bei dir. Also im Endeffekt geht es ja auch darum, um dieses Roleplay so ein bisschen spannender zu machen. Ich finde, das beste Beispiel ist dann immer, wenn irgendwie Superman nicht irgendwie die Schwäche von Kryptonit hätte, wäre es halt super langweilig, einen Superman-Film zu gucken.
Ja, also ich habe neulich einen Charakter erstellt, als wir das letzte Mal, als wir uns persönlich getroffen haben zum Spielen, da hatte ich 2-3 Ausweichcharaktere erstellt, weil du gesagt hast, es könnte tödlich werden. Und einer von denen, super netter Typ, aber in meinem Makel steht drin, wenn mir einmal einer doof kommt, heile ich den nicht, helf dem nicht und tu so, als wäre es ein Versehen. Also so richtig nachtragend, richtig mies nachtragend. Aber so als Front, sag ich mal, der netteste Typ überhaupt, bin ich jetzt noch nicht gekommen, den zu spielen. Vielleicht werdet ihr es irgendwann merken. Also passt auf, was ihr macht.
Guter Spoiler auf jeden Fall schon mal. Christian, be aware. Das könnte bitter enden.
Ja, in der Kombination auf jeden Fall, das stimmt.
Wir spielen übrigens, wo wir eben schon beim Thema vorgefertigte Abenteuer waren, wenn wir hier gerade so irgendwelche Sidekicks auf unsere gemeinsamen Abenteuer machen. Wir spielen aktuell Fluch des Strahd, ein unglaublich großartiges Abenteuer, kann ich auch nur empfehlen. Nicht besonders einsteigerfreundlich allerdings, muss man auch dazu sagen.
Nee, auf keinen Fall.
Weder für DM noch für Spieler, würde ich sagen. Also ja, ist schon ein bisschen advanced.
Also was vielleicht dann nochmal so ein Halbsatz zum Thema, was unterschiedliche Arten von Abenteuern sind. Es gibt nämlich vor allen Dingen auch eine große Unterscheidung, man würde im Englischen dazu sagen, entweder so Railroad-Abenteuer oder Sandbox-Abenteuer. Das sind dann quasi, wie die Namen schon vermuten lassen, einmal so Abenteuer, wo die Abenteuergruppe so eine konkrete, vorgefertigte Strecke lang geht, also auch tatsächlich meistens räumlich gesagt. Also man hat irgendwie ein Dorf, da passiert irgendwas Schlimmes, man verfolgt den Bösewicht in das nächste größere Dorf, da passiert dann noch irgendwas Schlimmes, bis man dann halt irgendwie peu à peu, was weiß ich, am Schluss in der dunklen Höhle landet, wo dann der Bösewicht auf einen wartet, Endkampf, fertig ist der Lachs. Und Sandbox-Abenteuer sind halt eher so gestrickt, dass man sich in einer Gegend aufhält, zwischen den dortigen Städten und Dörfern dauernd hin und her reist, zu verschiedenen Orten mehrfach kommt und dann auch an den unterschiedlichen Orten immer neue Informationen bekommt und dann sich selbst so ein bisschen seine Storyline über diese verschiedenen Punkte, wo man so dauernd sich durchbewegt, sich stricken muss. Und da den Überblick zu behalten, ist zum einen für den Spielleiter als auch für die Spieler deutlich herausfordernder.
Genau, ich wollte gerade sagen, also dieses Railroading, wo man halt wirklich als Zug auf die Schienen gesetzt wird und dann losfährt, das hat einen schlechten Ruf, oder hat häufig einen schlechten Ruf. Aber gerade für Einsteiger und je nachdem, wie viel Zeit man da investieren möchte, ist das gar nicht verkehrt. Also wenn du dir einen Film anguckst, dann sieht das im Nachhinein auch aus wie Railroading. Und klar, es ist witzig, in einer Sandbox zu sein, wo man total verrückte Sachen machen kann. Aber das muss auch wieder dann die Erwartung von den Spielern und dem Spielleiter treffen. Also es gibt super viele Beispiele von so Abenteuern, die einfach komplett entgleisen, wo der Zug, der eigentlich mal irgendwo gefahren ist, komplett entgleist. Und klar kann es witzig sein. Es gibt super viele Beispiele im Internet. Man fängt irgendein Abenteuer an, dann kommen die Spieler auf die Idee, weil der Spielleiter irgendwo mal eingeworfen hat, ja, die haben hier unten Drogen verkauft. Und auf einmal sagen die, hey, warum suche ich irgend so einen Typen? Es wäre doch viel witziger, wenn wir die neuen Drogenbosse werden. Und jetzt hast du auf einmal eine Kampagne, wo es gar nicht mehr um ein Abenteuer geht, sondern du spielst Breaking Bad mit Zwergen. Also das kann super witzig sein. Es gibt halt auch total oft, dass die Spieler übernehmen eine Taverne oder sonst was, die sie irgendwelchen Bösewichten entrissen haben. Kann auch total witzig sein, wenn alle damit einverstanden sind. Wenn einer ständig losziehen will und dies und das machen will, dann passt das halt nicht zusammen. Wenn der Spielleiter aber sich drauf einlässt und die Spieler wirklich dann auch kreativ sind und nicht einfach nur da hocken und sagen, wir warten, was passiert, sag doch mal, was passiert, denn so funktioniert es auch nicht. Aber wenn es dann wirklich darum geht, rivalisierende Banden ausschalten, die Nachschublinien sichern und irgendwelche Leute zu deinen Dealern machen, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein blödes oder ein bisschen extremes Beispiel, aber auch sowas kann funktionieren als komplette Sandbox, losgelöst von jedem Abenteuer.
Also ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Ding, wie der Spielleiter dann die Spieler in eine gewisse Richtung dann leitet, ne? Also wenn du gerade das Drogenthema angesprochen hast, das kann man bestimmt auch irgendwie wieder in das normale Abenteuer mit rüberführen. Ist halt die Frage, ob die Spieler dann überhaupt keinen Bock auf das Abenteuer haben oder nicht. Aber ja, was ich noch fragen wollte, beziehungsweise könnten wir ja vielleicht mal ansprechen, was ist denn eurer Meinung nach das einsteigerfreundlichste Abenteuer?
Auf jeden Fall dieses Abenteuer aus dem Einsteigerset. Das finde ich tatsächlich das ist dafür gemacht und man merkt auch, dass es dafür gemacht ist. Auf Deutsch heißt es Einsteigerset, oder?
Ja. Ich müsste mal nachschauen. Starter-Set, Einsteigerset. Wir können ja mal einen Link dazu.
Wir können
einen
Link. Genau. Das kann ich sowieso einfach nur jedem ans Herz legen, der da irgendwie mit starten möchte. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwie, ich hatte es ja eben schon angesprochen, ihr habt irgendwie 4-5 Leute, die ihr irgendwie motiviert habt, mit euch zu spielen und sich das mal auszuprobieren, legt zusammen, kauft euch für, ich glaube, irgendwie um die 20, 25 Euro oder sowas kostet das ein Einsteigerset, da ist sogar schon direkt ein Würfelset dabei. Zugegebenermaßen wird euch ein Würfelset nicht reichen, aber da könnt ihr nochmal einen Zehner zusammenlegen, um dann halt irgendwie euch, was weiß ich, 5 Würfelsets zu kaufen, bei den Online-Händlern unseres Vertrauens. Und dann könnt ihr loslegen und das ist dafür super gut aufgearbeitet. Also zum einen habt ihr quasi ihr braucht nicht mal die Bücher dafür, weil die wichtigsten Regeln für dieses Abenteuer sind in so einem kleinen Heftchen innerhalb dieser Box. Und diese Regeln, die da drin stehen, sind auch genau für diese vorgefertigten Charaktere nur rausgezogen. Also jetzt mal ein konkretes Beispiel. Einer der vorgefertigten Charaktere ist ein Kleriker, ein anderer der vorgefertigten Charaktere ist ein Magier. Und es gibt noch ganz viele andere zaubernde Klassen in diesem D&D-Universum, aber halt in diesen vorgefertigten Charakteren nur diese beiden. Und ergo hat man in diesem kleinen Regelheftchen, was dabei liegt, auch nur die Zauberlisten und die Zauber, die diese beiden Klassen zaubern können. Und einfach für die Übersicht und fürs Reinkommen sehr, sehr viel angenehmer, als sich dann irgendwie durch zig Bücher irgendwie wühlen zu müssen. Und auch als Spielleiter ist das super geschrieben. Also das Abenteuer ist eine coole Mischung zwischen diesem Railroad- und Sandbox-Aspekt. Es ist sehr railroadig, gibt aber den Spielern auf jeden Fall Möglichkeiten, hier so rechts und links so ein bisschen ihr eigenes Ding zu machen. Und es ist auch super schön aufgearbeitet für Anfänger, also für Spielleiter-Anfänger, weil da immer so kleinere Tipps stehen, wie er dieses Abenteuer organisieren kann. Also auch schon so Sachen wie, okay, hier an dieser Stelle sprechen die Spieler das erste Mal mit einem NPC, also mit einem Nicht-Spieler-Charakter, den der Spielleiter dann spielen muss. Und dann stehen da tatsächlich so ein paar Verhaltenstipps drin, wie du diesen Charakter irgendwie cool auf oder cool darstellen kannst, sodass die halt irgendwie die Spieler auch ein cooles Erlebnis mit diesem Nicht-Spieler-Charakter haben und sich irgendwie ihm vielleicht verbunden fühlen, ihn hassen sollen, wie auch immer. Also das ist dafür perfekt. Also es gibt ein paar andere Abenteuer, die tendenziell einsteigerfreundlicher sind, aber ehrlicherweise, man muss das Rad nicht neu erfinden.
Genau, und wenn man sich das Regelbuch anschaut, also das normale Spielerhandbuch, das hat 300 Seiten oder so, da muss man sich nicht von abschrecken lassen, denn der Großteil davon sind die einzelnen Klassen, um die von 1 bis Level 20 zu bringen, also vom Startlevel bis zum Maximallevel, was passiert auf den einzelnen Level, welche Unterklassen gibt es und so weiter. Die letzten 90 Seiten, ich habe gerade mal nachgeschaut, sind nur Zauber für alle möglichen verschiedenen Klassen und die dann halt auch von Zauberlevel 1 bis 9 ist, glaube ich, das Maximum. Und das sind aber jetzt nicht die Regeln, die man zum Spielen braucht. Also wenn du anfängst, das zu spielen, musst du jetzt nicht die 2 Seiten für den stärksten oder den mächtigsten Zauberwunsch können oder wissen, was da drin steht. Wie ist der limitiert? Was kann man machen? Was kann man nicht machen? Wie funktioniert das alles? Diese runtergebrochenen Regeln, die sind, glaube ich, sogar mittlerweile kostenlos verfügbar, wenn ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehne.
Ja.
Und es gibt noch so eine Datenbank, SDR heißt die, glaube ich, wo die grundlegenden Klassen oder ein paar Klassen mit Unterklassen auch komplett frei verfügbar sind, auch als Lizenzen für Videospiele und irgendwelche Datenbanken, wenn die irgendwelche Sachen ziehen, wie man sich Online-Charaktere kostenlos erstellen kann. Also die wissen schon, wie sie die Leute anfixen mit den Standardsachen. Das ist ja auch nichts Geheimes, sag ich mal, wie man D&D spielt. Von daher kann man da auch ganz gut reinschauen, ohne sich die Sachen mal kaufen zu müssen. Und wie gesagt, im Starter-Set ist so ein reduziertes Regelbuch, wo halt drin steht Aktionen im Kampf, zwischen den Abenteuern, Attributswürfe, wie funktioniert ein Angriffswurf, welche Waffen gibt es, welche Rüstung gibt es und so weiter, was man halt wirklich beim Spielen braucht.
Ja, aber bitte nicht verwechseln, Starter-Set ist nämlich ein anderes Abenteuer, ist schon das Einsteiger-Set. Ich habe gerade mal geguckt, für 25 Euro aktuell. Starter-Set ist, glaube ich,
ach, das ist
der Dragon Start Ice. Von Horde of the Dragon Queen oder so.
Es gibt noch sowas anderes, Ice Peak, ja. Dragon Spire.
Genau so heißt es, Jan.
Auf jeden Fall reden wir hier vom Einsteiger-Set.
Genau, also das ist nochmal ein guter Hinweis. Tatsächlich hat nämlich Wizards of the Coast quasi ein zweites Einsteiger-Set sozusagen rausgebracht. Meines Erachtens auch bis jetzt nur auf Englisch verfügbar. Bin ich mir aber ehrlicherweise auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, wir reden gerade über das Einsteiger-Set und auch das Einsteiger-Set ist das, also das Abenteuer in diesem Einsteiger-Set ist das, wovon wir gerade die ganze Zeit reden und was ich, wie gesagt, auch sehr empfehlen möchte.
Ja. Gut. LMOP, wie es jeder nennt, ne?
Also. Richtig. Kommen wir zurück zum Charakterbogen.
Back to topic.
Jetzt haben wir nämlich so ein bisschen diesen Block da oben rechts abgefrühstückt. Und dann kommen wir nämlich zu einem anderen sehr wertvollen Block, nämlich den Merkmalen. Christian, führ uns da mal ein bisschen durch.
Ja, genau. Also bei Merkmalen sind im Prinzip die Sachen, die jetzt nicht irgendwie auf eine Fertigkeit zurückzuführen sind, sondern die speziell für die jeweilige Klasse oder Rasse sind. Das kann zum Beispiel sein, dass der Kämpfer das Attribut Durchschnaufen hat. Das heißt, er kann einmal pro kurze Rast nochmal eine gewisse Anzahl an Trefferpunkten zurückbekommen. Oder das kann sein, dass ein Zwerg geübt ist im Umgang mit Äxten. Oder es kann sein, dass ein Elf Dunkelsicht hat und im Dunkeln sehen kann, eine gewisse Reichweite. Im Prinzip Sachen, die für jede Klasse und Rasse unterschiedlich sind und auch bei jedem anders sein dürfen, wenn ihr jetzt nicht die gleichen Charaktere spielt in dem Sinne. Genau.
Genau, dann der nächste Aspekt der nächste Punkt ist die Ausrüstung. Ausrüstung ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Aber in diesem Feld kommt quasi alles rein, was ihr mit euch rumschleppt. Und das ist zum einen, sind das natürlich eure Waffen beispielsweise oder die Rüstung, die ihr tragt. Aber dann gibt es tatsächlich auch innerhalb von Dungeons & Dragons die Möglichkeit, so ziemlich alles mitzunehmen, was ihr tatsächlich auch im reellen Leben mitnehmen könntet sozusagen. Ihr könnt euch irgendwelche Sachen, die ihr auf dem Weg findet, einstecken und die dann hier in diese Ausrüstung schreiben. Hier wird auch zum Beispiel in diesen kleinen, in diesen kleineren Feldern, die ihr da drin seht, in denen diese Abkürzungen KM, SM, EM, GM, PM stehen, wird die Währung eingetragen. Und dementsprechend habt ihr quasi hier eine Übersicht, was ihr alles mit euch rumtragt.
Wobei man da sagen muss, dass eigentlich ist es so, dass jeder Charakter natürlich nur eine gewisse Anzahl an Gegenständen beziehungsweise ein bestimmtes Gewicht tragen kann. Ob das dann immer so haargenau durchgezogen wird, ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir haben es noch nie wirklich so gemacht. Obwohl man es eigentlich machen sollte, weil im Endeffekt so ein Halbling kann natürlich nicht so viel tragen wie der Halborg.
Ja, ich denke, das ist so eine Sache, die häufig gerade am Anfang weggelassen wird. Also das errechnet sich ja eigentlich über den Stärkewert, wie viel Pfund man tragen kann. Die Gewichte sind, glaube ich, alle in Pfund angegeben. Dann hast du noch so spezielle Sachen wie Hobgoblin zum Beispiel, der bei der Tragekapazität und wie viel der schieben, heben, drücken, sonst was kann, eine Größenkategorie größer gezählt wird. Aber in den meisten Fällen so Dinge wie, wie viele Pfeile habe ich dabei, wie viele Rationen habe ich dabei, wenn ich jetzt was essen will, und habe ich auch wirklich meinen Wasserschlauch aufgefüllt, bevor ich losgelaufen bin, sind Dinge, die am Anfang, glaube ich, mal einfach unter den Tisch gekehrt werden, damit der Spaßfaktor jetzt nicht ständig unterbrochen wird. Denn wenn man jetzt wirklich alle diese Dinge auf dem Character Sheet im Blick halten muss, gleichzeitig noch dran denken muss, seinen Charakter ordentlich zu spielen und noch taktisch die Kämpfe durchführen will, bei der Geschichte aufpassen will und so weiter, ist es jetzt nicht so wichtig, ob man jetzt 45 oder 55 Pfund dabei hat und ob es wirklich realistisch ist, noch 3 Wurfspeere im Rucksack zu haben und eine 2. Axt und diesen einen Dolch, und da war ja auch noch dieser Goldsack. Also das sind, glaube ich, wirklich Sachen, die, wenn man jetzt nicht super auf Realismus getrimmt ist, die man einfach weglassen kann.
Und vor allen Dingen auch an alle Spiele, also es ist auch wirklich so wieder so ein Thema, was irgendwie in der Diskussion oder von der Situation abhängig ist und in der Diskussion mit Spielern und Spielleitern entschieden wird. Also ich kann ja auch nur sagen, so wie ich es handhabe in meinen Abenteuern, ist es halt, wenn der Spieler mir sagt, okay, ich habe hier irgendwie 4 tote Gegner vor mir und ich möchte die Lederrüstung von allen diesen 4 Gegnern mitnehmen, dann würde ich ja sagen, komm, Digga, entscheid dich. 2 ist okay, aber dann kannst du auch nichts anderes mehr tragen. So, das ist dann halt so ein bisschen von Situation zu Situation abhängig und dann, da kommt man dann auch, glaube ich, auf ein ganz pragmatisches Ergebnis letzten Endes.
Der spitzfindige Spieler schaut sich dann nämlich einfach um, wie viel es kostet, einen Wagen zu kaufen und Leute anzuheuern, nämlich gar nicht so viel, und dann kann man einfach seine Tagelöhner, die einem mit dem Wagen hinterherfahren und allen Scheiß mitnehmen, kommt in den meisten Fällen halt auch nicht unbedingt vor, ist aber drin, sag ich mal, wenn man sowas wie Adventures League spielt, das sind so offizielle D&D-Runden, da ist sowas durchaus dabei, und es gibt meist eine witzige Gelegenheit, wenn die, sag ich mal, ziemlich viel miterlebt haben, die letzten Monate des Abenteuerns in der Gegend, wenn dann mal einer sterben sollte von den Charakteren, dass man einfach sagt, hey, hast du nicht Bock, diesen Waisenjungen, den wir uns vor 2 Jahren mal gekauft haben, zu übernehmen, und wir tun einfach mal so, als wärst du jetzt voll der Paladin. Aber ist halt auch so ein zusätzliches Level nochmal an Regel, die man da reinbringen kann, aber nicht muss.
Diesen Waisenjungen, den wir uns vor 2 Jahren gekauft haben.
Angeheuert, wollte ich sagen. Aber
ja,
das
ja.
Ist eine harte Welt, ja? Da werden Kinder verkauft.
Man merkt, man findet auch, wo wir gerade beim Thema sind, es gibt eine Menge Reddits, wo Tipps drinstehen, wie man seinen Spielleiter nerven kann. Nur gerade als, weil wir gerade beim Beispiel sind. Genau.
Core Rulebook, steht alles da.
Genau das nämlich. Genau, dann weitere Übungen und Sprachen. Das fällt an der linken unteren Ecke. Das ist ein bisschen mal nach Zahlen. Hier notiert ihr quasi einfach das rein, was aus eurer Charaktererstellung entsteht. So, jetzt habe ich es. Und zwar, Übungen sind die Sachen, sowas wie leichte Rüstung, einfache Waffen, schwere Waffen, Kriegswaffen, bla bla bla. Was auch immer dann, wie gesagt, eure Rasse oder Klasse euch ermöglicht. Sprachen. Ist auch relativ selbsterklärend, komm hier rein, da ist tatsächlich auch in der Charaktererstellung steht dann meistens irgendwie sowas drin wie, okay, ihr verfügt über Gemeinsprache, das ist auch relativ selbsterklärend, was das ist, plus eine weitere Sprache mit einem Auswahl-Set von, keine Ahnung, ich glaube, es sind irgendwie 10, 15 Sprachen oder sowas, die man sich dann auswählen kann, und dann kann man halt irgendwie auf Basis des, wo man herkommt, was man für Interessen hat und was für Leute man in seinem Hintergrund rumgehangen hat oder so und so weiter und so fort, irgendwie noch eine Sprache auswählen. Und wenn man irgendwie besondere Fähigkeiten hat mit irgendwelchen Werkzeugen, aber auch das wird durch die Klasse beispielsweise dann entschieden. Beispielsweise Schurken, die irgendwie geübt mit Diebeswerkzeugen sind oder ähnlichem, kann man hier entsprechend eintragen.
Oder je nachdem auch über den Hintergrund. Ne? Also wenn du zum Beispiel Handwerker bist, könntest du auch in der Stadt, wo du dann zwischen den Abenteuern bist, dir ein bisschen Geld dazu verdienen. Das sind auch so Sachen, die man da gerne eintragen kann.
Genau, sehr gut. Und dann haben wir, glaube ich, beim letzten Mal so ein kleines Feld noch unterschlagen, und zwar das, was darüber zu sehen ist, und zwar die passive Weisheit. Die passive Weisheit gibt quasi so ein bisschen Auskunft darüber, wie generell aufmerksam dein Charakter durch die Welt geht. Und was er dann so dabei bemerkt oder nicht. Also wenn du quasi nicht explizit sagst, ich möchte mich hier umsehen, das wäre dann nämlich die normale Wahrnehmung in dem Bereich Fertigkeiten, sondern einfach, wie aufmerksam du generell in der Welt bist, wenn es zum Beispiel darum geht, auch Fallen zu entdecken oder irgendwas anderes zu bemerken, wenn du in der Taverne rumstehst und irgendwer schaut dich schräg von links an und ist kurz davor, dir irgendwie aufs Maul zu schlagen, kriegst du das tatsächlich einfach so schon mit, ohne dich explizit umzugucken oder nicht. Das ist dann meistens der Wert, das sollte auch der Spielleiter kennen, diesen Wert, denn er würfelt quasi dagegen, wenn er zum Beispiel genau sowas evaluiert, also kriegt er mit, dass diese Falle da am Boden liegt oder nicht.
Genau, und man sollte als Spielleiter vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass man selber die Schnittstelle zwischen Charakter und Spielwelt ist. Selbst wenn man jetzt auf einer digitalen Karte spielt, wo der Raum dargestellt ist, ist das eine Ansicht von oben runter. Und was da jetzt für ein Bild an der Wand hängt oder ob irgendwo da ein paar Stiefel hinterm Bett hergucken und da einer in der Ecke liegt. Das sind so Dinge, die man auf den Karten natürlich nicht sieht und man muss vielleicht auch nicht für alles immer einen Wahrnehmungswurf fordern, weil die Leute ja mit offenen Augen mit gezogener Waffe durch die Welt gehen und nicht einfach nur sehen, Bett, Stühle, Tisch, mehr ist hier nicht. Das heißt, man kann auch schon mal Leuten mit einer hohen passiven Wahrnehmung oder generell, wenn jemand sagt, ich schaue mich um, sowas sagen, ohne für alles einen Wurf zu fordern. Denn wenn man jetzt mal eine 1 würfelt und ein plus 3 hat, nur weil man eine 4 von 20 gewürfelt hat, heißt das noch längst nicht, dass man übersieht, dass vor einem eine Kiste steht oder sowas. Also da muss man vielleicht ein bisschen auch mal ein bisschen offen sein, den mit den Sachen rauszurücken, denn wie gesagt, man ist selber die Schnittstelle und klar, es ist cool, wenn jemand einen hohen Wurf würfelt und deshalb was entdeckt, aber das sind vielleicht wirklich für geheime, versteckte und sonst wie Sachen. Ganz kurzer Einwurf noch für eben, Seite 159, ungelernter Mietling, 2 Silbermünzen pro Tag. Das ist eine Goldmünze für 5 Tage, Wochenende gibt's nicht. Also wirklich, ne? Da kann man sich ja wohl mal 2-3 Schlepper mit reinholen.
Ja gut, aber die harte Arbeit, dafür wirst du ja belohnt.
Lässt tief blicken, Jan. Damit haben wir tatsächlich auch schon die erste und die auf jeden Fall wichtigste Seite des Charakterbogens abgehakt. Der Charakterbogen hat noch 2 weitere Seiten, wie man sieht. Auf der zweiten Seite geht es primär so ein bisschen darum, alles, was rund um euren Charakter und eurer Fantasie da irgendwie dazugehört. Auch so ein bisschen vor allen Dingen der Aspekt der Hintergrundgeschichte ist hier relevant, aber vor allen Dingen natürlich auch das, was man ganz oben in der Zeile sieht, sprich, wie sieht eigentlich, wer ist euer Charakter eigentlich? Also wie alt ist er und so weiter und so fort. Gerade was das Alter angeht und auch was die Größe angeht, gibt es da so ein paar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, regeltechnische Vorgaben. Es ist nämlich so, dass die verschiedenen Rassen unterschiedlich alt werden können. Jetzt habe ich das auswendig nur so halb drauf. Ich glaube, Zwerge werden bis zu 200 Jahre alt, Elfen, glaube ich, bis zu 700 Jahre oder so. Roundabout, Jan kriegt schon einen hochroten Kopf.
Nee, alles gut. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Ist aber auch so ein bisschen, muss man das jetzt wirklich so 1:1 nach Regelwerk spielen? Die Tortel, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, diese Schildkröten zum Beispiel, die werden nur 50 Jahre alt, obwohl Schildkröten halt in unserer Welt mit die langlebigsten Tiere sind. Das ist immer so ein typischer Punkt. Oh, ich will einen super alten, Moment mal, ich nippel mit 50 ab. Also klar kann man da ein bisschen, sollte man ein bisschen draufschauen, was da so drin steht, aber ist jetzt auch nicht der Punkt, an dem ihr eine Runde scheitert oder an dem die Leute aneinander geraten. Wenn dann die Frage kommt, du wirst mit 50 erwachsen, darfst du als Elf denn überhaupt in diese Kneipe rein?
Genau, ja. Und dann haben wir tatsächlich den Charakternamen, wie schon gesagt. Da könnt ihr dann der Fantasie freien Lauf lassen. Und dann haben wir das Feld des Aussehens. Das hat bewusst keine Linien, denn hier sollt ihr nicht euer Aussehen beschreiben, sondern im besten Fall irgendwie entweder, wenn ihr total begabt seid, euren Charakter mal zeichnen. Oder sehr beliebt ist auch zum Beispiel, Bilder zu suchen von irgendwelchen Promis, die irgendwie dem Charakter ähneln oder ähnliches, und die hier einzufügen, damit man quasi tatsächlich den Mitspielern eine Person beschreiben kann, die sich dann auch im Spiel ein bisschen besser vorstellen können. Genau, dann kommen wir zum Thema verbündeten Organisationen. Auch hier ist der Name, glaube ich, relativ selbsterklärend. Und ich glaube, für Einsteiger, ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, auch ein bisschen irrelevant. Weil hier müsste man sich tatsächlich schon auskennen über die Möglichkeiten, die man hat. Nämlich hier kann man sich natürlich auch bis zu einem gewissen Maße was ausdenken. Aber es gibt auch innerhalb dieses D&D-Universums eine große Menge an Organisationen und Verbündeten, die tatsächlich einfach feststehen.
Also das ist ja auch ein lebendes Dokument. Das wird ja nicht am Anfang in Stein gemeißelt und ist danach unantastbar. Ich sag mal, wenn du in deinem Abenteuer neue Verbündete kennenlernst oder irgendwen gewinnst, der dir vertraut, dem du vertraust oder jemand, der dir helfen will, dann ist das hier genauso ein Ort, wo du das auch niederschreiben kannst. Denn der Klassiker ist, du kommst nach, im Spiel sind 3 Tage vergangen, bei den Spielern sind 4 Monate vergangen, du kommst zurück in die Stadt und sagst, hier Dingenskirchen, du warst doch hier der, der uns irgendwas geben wollte. Das ist genau der Ort, wo du aufschreiben kannst, keine Ahnung, Peter von der Vogelweide ist unser bester Freund, der uns immer einen Platz zum Schlafen bietet, bei dem wir was essen können. Oder dass du sagst, wir haben uns mit folgendem Kobold-Stamm angefreundet, der eigentlich total pazifistisch ist. Und Organisationen, das ist dann wieder ein bisschen Spielleitersache und Abenteuersache. Es gibt gewisse Organisationen, die vorgegeben sind in diesem Regelwerk, die man in verschiedenen Abenteuern immer wieder trifft. Heißt jetzt aber nicht, dass ein Spielleiter nicht einfach seine eigene Organisation erfinden kann, die integrieren kann und sowas dann macht. Klassiker wäre halt so eine Abenteurer-Gilde, die kleinere Abenteuer aneinander hängt, wo man quasi Aufträge erledigt, so ein bisschen PC-spielmäßig.
Ja, und da sollte vielleicht dann auch der Spielleiter vorher nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Aus Erfahrung neigen Spieler dann dazu, eben nicht, wie eben schon angesprochen, das Level 1 zu beachten, sondern gefühlt ist der neu erstellte Charakter mit den Reichen, Schönen und Mächtigen des Landes schon bekannt. Ist natürlich dann nicht so hilfreich.
Ja, ist aber auch ein Klassiker. Also ich bin der große sonst was und habe 6 Trefferpunkte.
Ja. Genau, dann haben wir das Thema auch abgehakt und dann kommen wir tatsächlich zu einem meiner Lieblingsthemen, ehrlicherweise, und das ist die Hintergrundgeschichte. Die Hintergrundgeschichte ist, wie der Name auch schon vermuten lässt, letztendlich das, wo euer Charakter herkommt, was er erlebt hat bisher und warum er, und letztendlich soll es auch so ein bisschen Aufschluss darüber geben, warum dieser Charakter so ist, wie er ist. Also wenn wir nochmal den Hook haben zu dem ersten Blatt rund um Persönlichkeitsmerkmale. Wie Jan schon gesagt hat, diese Informationen müssen nicht unbedingt den Spielern zur Verfügung stehen. Also der Spieler kann auch seine Hintergrundgeschichte einfach komplett für sich behalten und peu à peu irgendwie in dieses Unternehmen mit einfließen lassen. Nichtsdestotrotz sollte er sich irgendwie mal darüber Gedanken machen, wie sein Charakter aussieht. Ein wichtiges Learning von mir dabei, als Spieler zumindest, man neigt so ein bisschen dazu, gerade wenn man irgendwie so Fantasy-Welten zugetan ist, hier ein bisschen ausufern zu werden und irgendwie, keine Ahnung, das letzte Fantasy-Epos da in seine Hintergrundgeschichte zu texten. Letztendlich, wie Jan schon angemerkt hat, man startet meistens mit Level 1 ins Abenteuer, sprich, man ist eigentlich nur irgendein Dulli, der irgendwie aus irgendeinem Grund an eine eine Rüstung und ein billiges Schwert gekommen ist und eigentlich nichts viel mehr kann. Deswegen ist es meistens unrealistisch, dass er irgendwie eine komplett epische Hintergrundgeschichte hat. Auf der anderen Seite hilft es meistens auch niemandem weiter, wenn diese Geschichte mega ausufernd ist. Also vielleicht reicht es auch schlicht und einfach zu sagen, okay, irgendwie, was weiß ich, ich bin Magier, aber komme eigentlich aus so einer sehr militaristischen Kämpferfamilie, musste mich dann irgendwie da durchschlagen, wollte mich im Militär behaupten und bin deswegen irgendwie ein kämpfender Magier. So, jetzt mal was ganz Stupides gesagt. Und das ist so ein bisschen das, man hat dann so ein bisschen die Heritage erklärt, wo man irgendwie herkommt und so weiter und so fort. Einfach es möglichst einfach halten, trotzdem irgendwie so, dass es ein fassbarer Charakter auch für die Mitspieler wird und den Spielleiter gegebenenfalls.
Ich sehe das ein klein bisschen anders. Ich finde, klar, man sollte so viel offen lassen wie möglich, aber ich finde, eine fundierte Hintergrundgeschichte bietet halt auch immer sehr viel Raum, um gerade so rollenspielmäßig ein bisschen mehr mit den Mitspielern zu agieren und bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Also das Grundgerüst kann meiner Meinung nach schon ein bisschen besser ausgearbeitet sein, vor allem, weil man dann auch im Hinblick auf das langfristige Spielen halt sehr viel rausholen kann.
Ich denke mal, fundiert oder ausgearbeitet ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn sie zu epische Dinge enthält, die halt nicht zu deinem Charakter passen. Wenn du ankommst und
genau,
sagst,
ja, das ist klar.
Ich bin hier der Drachenschlechter und weltweit gefürchtet und dann würfelst du deinen 1d6 plus 1. Also das ist halt die Sache, die da oft missverstanden wird oder wo Leute zu ausufernd sind. Wir hatten ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, der Hintergrund, also der mechanische Hintergrund, den man sich aus dem Regelwerk aussucht, Und dann, was wir eben auf der Seite 1 hatten, diese Dinge, Makelideale, wenn man das ordentlich füllt und das mit einer Geschichte hinterlegt, dann ist das ja gar kein Problem. Also das ist ja das, was du ansprichst, dass man wirklich fundiert sagt, warum habe ich diese Entscheidung getroffen, wie kommt es dazu, wieso bin ich, wie ich bin, und was regt mich total auf. Aber jetzt nicht, wie gesagt, da irgendwelche Sachen, der Turniermeister oder Goblin-Mörder oder keine Ahnung was, das der cleverste Magier seines Jahrgangs, der 4 Zauber kennt. Also das ist halt so ein bisschen, wo, ja, es gibt aber natürlich auch Abenteuer, die einfach auf Level 5 starten, wo man genau sowas schon machen kann.
Klar, genau, aber wir beziehen uns ja jetzt gerade erstmal auf Level 1 und da hast du natürlich absolut recht, das war ja auch das, was ich eben angesprochen habe, aber wie gesagt, so ein bisschen Hintergrundinformationen über die Geschichte finde ich nach wie vor nicht so schlecht.
Ja, und was Lars eben meinte, das muss nicht jeder wissen, also du, wenn du jetzt jemanden triffst, sagst du ja auch nicht, hallo, ich habe dann und dann Abitur gemacht, habe mir mal das Bein gebrochen und als ich 14 war, ist meine Katze überfahren worden und deshalb
trage ich nur dunkles Cape, hänge in dunklen Bars rum und schärfe mein Messer.
Das ist sowieso immer so, wenn man die nicht spielt. Das muss sein, anders geht's nicht. Nee, da können auch, du kannst ja auch lügen über deine Hintergrundgeschichte. Du musst ja, wenn du Krimineller bist, fällst du ja nicht mit der Tür ins Haus und sagst, hey, ich beklaue alle meine Freunde, was haltet ihr da so davon?
Wie?
Ja, ist dann die Frage, wie man das später noch integrieren kann. Der Spielleiter sollte es natürlich einigermaßen wissen, damit man nicht sagt, hey, übrigens, der Typ, den wir suchen, das ist mein Bruder. Also, da sollte man schon irgendwie sich ein bisschen absprechen und mit dem Spielleiter das auch vorher durchsprechen, passt die Story zu der Geschichte, die man spielen will, zu dem Abenteuer. Irgendwann, falls man mal eine ganz coole Hintergrundgeschichte hat, irgendwann gibt sich immer die Gelegenheit, sowas zu spielen. Also, man muss nicht sein Ein und Alles in den ersten Charakter gießen und alles kombinieren. Macht's lieber kleinschrittig, haltet's ein bisschen simpel, aber dafür ein bisschen ausgearbeitet und ausgefeilt, dass es euch eine Stütze ist im Rollenspiel, so kann ich da dran gehen.
Und dann kommen wir schon zu den letzten beiden Aspekten, und zwar den weiteren Merkmalen und Schätzen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was bei weiteren Merkmalen stehen soll. Das habe ich für noch
wenn
nie
benutzt. Wenn du auf benutzt. Seite 1 keinen Platz mehr hattest.
Okay, das war dann auch fast meine Vermutung, ehrlicherweise. Schätze sind Schätze. Ihr findet Schätze, ihr schreibt sie da rein. Eine Sache, genau. So ein bisschen wichtig noch für die, vielleicht gerade für Anfänger noch, und zwar, ihr werdet relativ häufig irgendwelche Schätze finden, wo euch der Spielleiter sagt, ihr findet eine, aus dem aktuellen Beispiel, das wir eben hatten, Perle mit einem Mindestwert von 100 Goldmünzen. Dann solltet ihr den Gegenstand aufschreiben, in dem Fall die Perle, und auch den Mindestwert, denn diese Perle ist zum einen wertvoll und ihr könnt die verkaufen und ihr kriegt dann eure 100 Goldmünzen dafür. Nichtsdestotrotz ist es für manche Klassen, wie zum Beispiel Priester oder ähnliches, auch nützlich oder notwendig, denn sie müssen diese Wertgegenstände tatsächlich für einige ihrer Zauber verbrauchen. Und entsprechend das so ein bisschen nachzuhalten, was ihr da gefunden habt an Edelsteinen, an Perlen und so weiter und so fort, ist nicht unbedingt schlecht.
Ja, ist ja auch eine gute Überleitung dann zu Seite 3 jetzt. Da geht es nämlich eigentlich nur um die Zauber. Vielleicht kannst du dazu aber noch was sagen.
Ja, also letztendlich, Zauber, ist es relativ selbsterklärend. Hier geht es um die Zauber. Zauber können verschiedene...
Danke.
So, einfach abgehakt. Ciao. Zauber werden in, ich sag mal, zwei größere Kategorien unterteilt. Und einmal in Zaubertricks und in Zauber. Zaubertricks sind sogenannte Level-0-Zauber auch und können von dem Zaubernden so häufig eingesetzt werden, wie er will. Die Zauber nämlich sind limitiert durch sogenannte Zauberplätze. Diese Zauberplätze sind abhängig von der jeweiligen Klasse, also der zaubernden Klasse. Beispielsweise, ich werde eben schon ein paar Sachen gesagt, Kleriker, Magier, Zauberer, wie auch immer. Und dann hat man quasi, nur als Beispiel, zwei Level 1 Zauberslots. Mit diesen zwei Level 1 Zauberslots kann man zweimal Zauber des ersten Grades wirken. Und das sind dann hier diese Zauber, die beispielsweise in dem Zaubergrad 1 stehen. Darunter werden die dann entsprechend aufgelistet. Und so weiter und so fort. Über das Spiel hinweg füllt sich dann diese Liste, wenn ihr Level aufsteigt, auch in euren Klassenbeschreibungen steht dann drin, ab Level 4 könnt ihr Zauber des Zaubergrads 3 wirken und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, sehr klassenabhängig. Und wie ihr dann auch diese Zauber vorbereitet oder wie ihr die dann hier dann wirken könnt, wie gesagt, steht auch alles entsprechend in eurer Klassenbeschreibung. Was also die zauberwirkende Klasse, das könnt ihr oben links auch noch notieren, warum das auch immer notwendig sein sollte, wobei letztendlich, obwohl, nee, das ist genau dann notwendig, wenn ihr multiclasst. Das Thema hatten wir beim letzten Mal schon mal ganz kurz. Ihr könnt mehrere Klassen annehmen gleichzeitig über die Zeit hinweg, dann werdet ihr beispielsweise einen Magier Stufe 3 und einen Druide Stufe 1 oder sowas. Und könnt dann hier reinschreiben, was die zauberwirkende Klasse ist. Dementsprechend leitet sich daraus nämlich auch das Attribut zum Zauberwirken, der Zauberrettungswurf und der Zauberangriffsbonus ab. Das Attribut zum Zauberwirken ist abhängig von der Klasse. Beispielsweise, wie jetzt einfach mal rausgepickt, es gibt den Kleriker. Der Kleriker hat das Attribut Weisheit als Attribut zum Zauberwirken. Und daraus leitet sich dann auch der Zauberrettungswurf und der Zauberangriffsbonus ab. Der Zauberangriffsbonus, um mit dem einfach mal anzufangen, ist dann quasi nämlich genau das Attribut zum Zauberwirken plus der Übungsbonus. Und wenn man jetzt beispielsweise hingeht, wir hatten das Thema schon beim letzten Mal, als wir über die verschiedenen Aspekte gesprochen haben, wie man angreift. Und man muss mit diesem Zauber treffen, dann würfelt man seinen 20-seitigen Würfel, dann addiert man diesen Zauberangriffsbonus, sprich den Zaubermodifikator plus den Übungsbonus. Und das wird dann vom Spielleiter gegen die Rüstungsklasse des Gegners gewertet. Also wenn der Gegner die Rüstungsklasse 13 hat und man hat eine 10 gewürfelt und eine plus 5 durch diesen Angriffsbonus, diesen Zauberangriffsbonus, trifft man den Gegner mit seinem Zauber.
Genau, also im Prinzip funktioniert es genauso, wie als wenn man mit einer Waffe angreift. Der einzige Unterschied ist, dass im Gegensatz zu einer Waffe eben nicht nochmal der jeweilige Angriffsbonus, also sei es jetzt so bei einem Schwert der Stärkebonus, nochmal auf den Schaden hinzugerechnet wird. Das fällt bei Zaubern komplett weg.
Kommt auf den Zauber. Schönes Beispiel. der Hexenmeister, der hat wesentlich weniger Zauber pro Rast verfügbar als andere zaubernde Klassen. Darum hat der sein Brot und Butter Zaubertrick, den man halt unbegrenzt oft zaubern kann. Schauriger Strahl, und der hat so passive Sachen, um den noch zu verbessern, und eine davon ist eben, dass man den Attributswert mit draufrechnen darf, damit man eben nicht nur auf den Würfelschaden angewiesen ist, weil man kann immer eine 1 würfeln beim Schadenswert, und so hat man halt so den Boden, sage ich mal, angehoben, wo der minimale Schaden überhaupt anfängt.
Ja, ist aber, glaube ich, auch mit einigen der wenigen Ausnahmen, soweit ich weiß, oder?
Ich glaube sogar die einzige, ja.
Genau, und dann haben wir als letzten Punkt den Zauberrettungswurf. Wie berechnet sich der, Jan?
Es ist doch jedem aus der letzten Folge noch bekannt. Klassischerweise ist das 8 plus 8 plus Übungsbonus plus den Modifikator.
Das solltet ihr euch übrigens alle einfach auswendig lernen. Wir fragen auch irgendwann dann in so einem Road to D&D-Quiz ab.
Genau, und das ist der Rettungswurf, den andere Kreaturen schaffen müssen, um deinem Zauber zu widerstehen, auszuweichen oder sonst was. Und bei Rettungswürfen muss man beachten, ist das einer Rettungswurf geschafft, heißt Null-Effekt, oder Rettungswurf geschafft, heißt reduzierter Effekt oder ein Bonuseffekt fällt weg. Klassisches Beispiel ist der Feuerball. Wenn du den Rettungswurf schaffst, kriegst du trotzdem noch die Hälfte des Schadens abgerundet. Wenn du den Rettungswurf nicht schaffst, kriegst du den vollen Schaden. Bei Heilige Flamme beispielsweise vom Kleriker ist auch ein Zaubertrick. Darum gibt es da keinen Effekt. Rettungswurf geschafft heißt einfach kein Schaden, nicht getroffen. Bei anderen Sachen geht es darum, Rettungswurf geschafft heißt, ich werde nicht weggeschleudert oder festgehalten oder zusätzlich vergiftet oder sonst was.
Genau, und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind einmal durch den kompletten Charakterbogen durch und haben alle Aspekte soweit erklärt. Ich hoffe, euch ist es tatsächlich gelungen, so ein bisschen unseren Ausführungen zu folgen, und seid nicht abgeschreckt von den Zahlen, die doch hier und da mal recherchiert werden müssen oder zusammengerechnet werden müssen. Wie gesagt, auch da nochmal der Appell, wenn ihr euch damit auseinandersetzen möchtet, ist das Starter-Set eine ganz großartige Sache dafür.
Und Einsteiger-Set?
Einsteiger-Set, sorry, genau. Erklärt euch da auch nochmal alles, wie ihr dazu kommen würdet oder vieles davon, wobei, wie gesagt, das auch viel auf den vorgefertigten Charakteren aufbaut. Wenn man so ein bisschen das eine Learning noch herausziehen kann, sucht euch eine Gruppe, investiert irgendwie in dieses Einsteiger-Set, in ein paar Würfel und vielleicht noch das Spielerhandbuch. Damit kommt ihr auf jeden Fall durch das erste Abenteuer sehr, sehr gut durch, und ihr habt eine super coole Zeit. Also dieses, auch wenn es ein Einsteiger-Abenteuer ist, ist es ein super cooles Abenteuer. Und genau, ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen Hilfestellung geben konnten, wie ihr diesen Charakterbogen dann für euch nutzen könnt.
Genau, und glaubt niemals irgendwelchen Zeitangaben, die vorne drin stehen. Ich glaube, beim Einsteiger-Set steht drin, man kann das an ein bis zwei Abenden schaffen. Das ist eigentlich, also meiner Meinung nach, nicht realistisch, wenn man nicht eine erfahrene Gruppe hat und das Ganze nicht total abkürzt und die ganzen Gespräche kurz hält, dann dauert das viel, viel länger. Ist halt immer eine Frage, wie ist die Gruppe zusammengesetzt, worauf habt ihr Lust, wollt ihr viel diskutieren, man kann sich da wunderbar Freunde oder Feinde schaffen, mit denen rumdiskutieren und mit denen wirklich aneinander geraten. Wir hatten da, glaube ich, mal so ein schönes Beispiel, wo der Bürgermeister, da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde uns gegenseitig mehr oder weniger angeschrien, weil es einfach im Abenteuer zu diesem Punkt gekommen ist, wo man sagen musste, ihr seid ein unfähiger Führer für diese Stadt, ihr habt hier nichts zu suchen, ihr müsst verschwinden. Und der hat noch versucht, die Leute auf seine Seite zu ziehen, aber wir haben es halt auch langgezogen, weil alle Spaß hatten in dem Augenblick. Also völlig okay, an sowas mal eine halbe Stunde zu verlieren, wenn man sagen könnte, oh, in der Zeit hätte ich aber drei Kämpfe machen können, in die nächste Stadt reisen können und da eben das Quest erledigen können.
Genau, sehr gut, und das würde ich auch einfach gerne als abschließendes Statement hier stehen lassen. Wenn ihr nicht noch irgendwelche Anmerkungen habt, natürlich.
Ich soweit nicht, nee.
Wunderbar, dann danke ich euch beiden sehr für eure Zeit und für die Mühen, und dann hören wir uns ja mit Sicherheit an anderer Stelle nochmal wieder. Bis dahin.
Ciao.
Bis dann, ciao, ciao.